Ja, einen schönen guten Morgen nochmal. Ich freue mich heute Morgen einmal wieder hier in Dillenburg, nicht nur als Gottesdienstteilnehmer dabei zu sein, sondern auch die Predigt halten zu dürfen. Das tue ich gerne. Den Predigttext haben wir schon gehört. Ich habe die Predigt überschrieben mit Jesus in den Alltag. Zunächst ein Bild. Fischer am See Genezareth. Meine Frau Ruth und ich waren in diesem Frühjahr in Israel und ich hatte ein wunderschönes Erlebnis an einem Morgen, als ich rausging von unserem Hotel oder dem Kibbuz, wo wir untergebracht waren, und ans Seeufer ging und konnte dann einige Fischer bei ihrer Arbeit beobachten. Das Ganze hat mich sehr erinnert an das, was wir in der Bibel über solche Beispiele, über solche Erfahrungen lesen. Wir sind unter anderem auch an eine Stelle am See Genezareth vorbeigekommen, auf unserer Reise, oder am See Tiberias, wie er hier in unserer Geschichte genannt wird, an der Überlieferung nach diese Geschichte stattgefunden haben soll, die wir vorhin gelesen haben. Es ist ein eher stiller Ort. Ein breiter Kiesstrand fällt so allmählich ab, hinab zum See. Das Wasser des Sees ist dort sehr flach und ich konnte mir gut vorstellen, wie die Fischer hier an dieser Stelle ihr Boot an Land gezogen und die Netze eingezogen haben. So ähnlich wie das hier auf diesem Bild zu sehen ist. Und ich konnte mir vorstellen, wie Petrus in seiner Begeisterung ins Wasser sprang, um als Erster bei Jesus zu sein. Diese Geschichte gehört für mich zu den schönsten Geschichten im Neuen Testament. Geradezu romantisch, wenn man sich das bildlich vorstellt. Doch bei aller Romantik, hier geht es um mehr als Romantik. Hier geht es um elementare Fragen unseres Lebens. Hier geht es darum, wie Jesus in unseren Alltag hineinkommt und was das für unser Leben im Alltag bedeutet. Mit Jesus in den Alltag. Mit Jesus in den Alltag, so habe ich diese Geschichte überschrieben und ich habe 4 Punkte gefunden in dieser Geschichte, die ich heute Morgen für uns ein wenig in den Mittelpunkt stellen möchte. Erstens, Jesus in den Alltag hineinlassen. Nach einer aufregenden und langen Zeit kehrten die Jünger in ihren Alltag zurück. Da lesen wir hier in Vers 2 und 3, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Was waren das für turbulente Tage und Wochen, die hinter ihnen lagen? Sie waren hinaufgezogen nach Jerusalem und sie dachten, jetzt endlich ist es soweit. Jetzt endlich wird Jesus als der Messias bekannt gemacht. Jetzt werden wir ihn ausrufen als den König der Juden und dann wird er die Römer aus dem Land vertreiben. Aber es kam alles ganz anders. Ganz anders, als sie es erwartet hatten. Jesus wurde gefangen genommen und gekreuzigt. Die Jünger flohen und versteckten sich. Dann das leere Grab. Aber dann doch wieder die Unsicherheit. Wo ist Jesus jetzt wirklich? Richtig verstehen konnten sie das Ganze nicht. Schließlich machten sie sich auf den Weg von Jerusalem hinunter an den See Genezareth. Dort kamen sie ja her, dort waren die meisten von ihnen aufgewachsen. Und dann ist es wieder Petrus, der die Initiative ergreift und sagt, ich werde fischen gehen. Und die anderen sagen, wir kommen mit. Und dann lesen wir, sie stiegen in ein Boot und fuhren hinaus. Der Alltag hatte begonnen. Sie hatten so viel mit Jesus erlebt. Aber eines hatten sie noch nicht gelernt, Jesus in ihren Alltag hineinzulassen. Und dieser Alltag war hart. Sie landeten rau und hart auf dem Boden des Alltags. Denn hier steht, in derselben Nacht fingen sie nichts. Wie sieht dein Alltag aus? Kennen wir nicht auch solche Tage, wie die Männer sie hier erleben? Wenn du als Lehrerin vor der Klasse stehst und denkst, wie soll ich hier nur klarkommen? Wie soll ich diesen Kindern was beibringen? Wie soll ich hier einigermaßen Disziplin in diese Bande reinbringen? Oder wenn im Büro die Ergebnisse nicht stimmen und die Geschäftsleitung Druck macht und du denkst, wie sollen wir das hinbekommen? Was sollen wir tun? Oder wenn in der Familie Probleme gibt mit den Eltern oder mit den Kindern, wenn wir uns Sorgen machen. Alltag. Wie können wir Jesus in unseren Alltag hineinlassen? Unsere Tochter Nicola hat uns vor 2 Monaten ziemlich überrascht, als sie uns erzählte, wie sie sich jetzt um eine Arbeitsstelle kümmert. Sie hat ja Biologie studiert, manche wissen das. In Gießen hat sie in diesem Sommer mit dem Master abgeschlossen, ihr Biologiestudium, aber nun möchte sie gerne Geld verdienen. Ihr Mann studiert ja auch noch und Auto können sie sich schon seit längerem nicht mehr leisten, also sie wollte jetzt gerne doch ein bisschen Geld verdienen. Und dann hat sie überlegt und hat gedacht, naja, vielleicht wäre ja Pharma-Referentin eine ganz gute Idee, da kann man vielleicht ein bisschen was verdienen. Und so hat sie sich also beworben als Pharma-Referentin. Und sie hat ein Vorstellungsgespräch und hat uns von diesem Vorstellungsgespräch erzählt. In dem Vorstellungsgespräch wurde sie gefragt, stellen Sie sich einmal vor, es läuft an dem Tag einfach nicht gut für Sie. Sie bekommen mehrere Absagen, es klappt kein Termin, der Arzt, mit dem Sie einen Termin vereinbart hatten, hört Ihnen nicht zu und ist mit anderen Dingen beschäftigt. Es läuft einfach nicht gut. Was tun Sie? Und Nicola erzählte uns, wie sie einen Augenblick überlegt hat. Und dann hat sie gesagt, darf ich ganz ehrlich sein? Ja, natürlich. Ich würde rausgehen, mich ins Auto setzen und erst mal beten. Und dann würde ich Gott alles sagen, meinen ganzen Frust und alles, was ich auf dem Herzen habe. Vielleicht würde ich auch ein paar Tränen verdrücken, aber ich würde beten. Nun, auf die Gesprächspartner hat das vielleicht ein bisschen Eindruck gemacht oder sie waren verwundert oder ich weiß nicht was. Jedenfalls, nach einigen Tagen bekam sie die Zusage für die Stelle. Und inzwischen ist sie also unterwegs in ihrem Alltag. Unser Glaube entscheidet sich am Montag, wenn wieder der Alltag begonnen hat. Das ist die Herausforderung für unser Glauben, das ist die Herausforderung für unser Christsein, auch im Alltag unser Verhalten von seinen Werten bestimmen zu lassen, mit ihm rechnen, auch in Schwierigkeiten und gerade dann Kraft schöpfen aus dem Glauben und im Gebet. Jesus in den Alltag hineinlassen. Das ist das Erste. Zweitens, Jesus mitten im Alltag erkennen. Vers 4. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Das ist einer der schönsten, tröstlichsten und hellsten Sätze der Bibel. Ein christlicher Dichter hat einmal darüber gesagt, wer diese Worte geschrieben hat, ist ein Größerer als wir alle. Und wer sie verstanden hat, der soll Pinsel und Feder aus der Hand legen und anbeten. Die Nacht geht vorüber, der Morgen kommt und Jesus steht am Ufer. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht gleich erkennen. Ich erinnere mich an eine Bundesleitungssitzung, das Leitungsgremium des Bundesfreier Evangelischer Gemeinden. Ich erinnere mich an eine Bundesleitungssitzung in Hamburg. Wir hatten ein sehr schwieriges Thema zu besprechen. Es stand viel auf dem Spiel. Es ging um Menschen, es ging um Mitarbeiter in einem diakonischen Werk. Und die Perspektiven waren alles andere als gut. Sie waren sogar ziemlich schlecht. Und alle waren erfüllt mit großer Sorge. Als die Sitzung abends zu Ende war, sagte Peter Strauch, er war damals Präses, er sagte, ich will zum Abschluss einen Bibelvers lesen, der mir oft eine Hilfe gewesen ist. Und dann las er Johannes 21, Vers 4. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Damit war alles gesagt. Es brauchte keine weiteren Worte, um das noch groß zu erklären. Die Worte sprachen für sich. Es brauchte nur noch ein Gebet. Danke, Herr, dass du jetzt da bist. Danke, dass du auch diese Situation kennst. Danke, dass du das unter Kontrolle hast. Etwas fällt mir auf an dieser Geschichte. Jesus kommt, als es schon Morgen war. Die Jünger erkennen ihn erst am Morgen. In der Nacht, als die Netze leer waren, erkannten sie ihn nicht. Jesus lässt es also zu, dass Probleme kommen. Er hält nicht alle Probleme von uns fern, sondern er lässt es zu, dass wir auch in Schwierigkeiten hineingeraten. Aber er ist da, mitten in all den Schwierigkeiten. Er ist da, auch wenn wir ihn nicht gleich erkennen und vielleicht in der Situation nicht mal an ihn denken. Und noch eins fällt mir auf. Nicht die Jünger haben nach ihm gesucht, sondern er hat sie gesucht. Als die Jünger sich noch abmühten, als die Netze leer waren, als sie die ganze Nacht mit ihrem Boot unterwegs waren, mitten im rauen Alltag, war Jesus schon da. Er ist zu ihnen gekommen, hinein in ihren Alltag. Frage: Was ist deine Situation? Wo wünschst du dir, dass es morgen wird und dass Jesus am Ufer steht? Wo möchtest du Jesus sehen und erkennen, dass er in deiner Situation schon da ist? Als die Morgendämmerung anbrach, stand Jesus am Ufer. Und dann fingen sie an, ihn zu erkennen. Jesus mitten im Alltag erkennen. Drittens, das Netz auswerfen. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und dann sagt Jesus zu ihnen in Vers 6, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Werft das Netz noch einmal aus. Ich kam nach Berlin in eine Gemeinde und sah im Foyer des Gemeindehauses so einen schönen, großen, bunten Wandbehang. Als ich genauer hinschaute, erkannte ich ein Bild, was dargestellt wurde. Es zeigt ein Fischerboot mit Fischern, wie sie das Netz einziehen. Und man sah, das Netz war voll großer Fische. Und jeder Fisch war eigens gestaltet und liebevoll auf diesen Wandbehang aufgenäht worden. Als wir uns begrüßt hatten, erzählte der Pastor mir die Geschichte von diesem Wandbehang. Er erzählte von einer Gemeindefreizeit, wie sie in dieser Freizeit ihren Kummer vor Gott ausgebreitet hatten, dass so wenig Menschen in der Gemeinde zum Glauben kommen. Und sie hörten buchstäblich die Frage von Jesus, wie er sagt, habt ihr nichts zu essen? Und wie sie sagen mussten, wie die Jünger, nein, Herr, die Netze sind leer, wir haben nichts. Und dann redete Gott in dieser Freizeit zu der Gemeinde und zu der Gemeindeleitung, zum Pastor und zu den Mitarbeitern. Und sie hörten wie Jesus ihnen sagte, werft das Netz wieder aus. Ihr sollt nicht die Netze beiseite legen. Ihr müsst auch nicht die Netze neu erfinden. Und ihr müsst nicht das Boot umfunktionieren zu einem Freizeitboot mit Angelausflug oder vielleicht so etwas. Und ihr müsst auch nicht die Fische betäuben, damit sie ins Netz gehen, sondern werft das Netz zur Rechten aus. Werft es wieder aus. Und als Zeichen und Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Erwartung an Gott und an Jesus gestalteten sie liebevoll diesen Wandbehang. Der Glaube dieser Gemeinde hat mich sehr beeindruckt. Und ich frage, was sind die Netze, die wir auswerfen? Netze auswerfen beginnt ja schon im Alltag. Wenn andere unseren Glauben sehen und sie sehen unseren Glauben, bevor sie davon hören. Wenn sie unseren Glauben sehen, wenn sie sehen, wie wir uns verhalten in dieser und jener Situation und vielleicht auch, wie wir uns zu Jesus bekennen, wenn sich die Gelegenheit im Gespräch dazu ergibt. Und es geht weiter in der Gemeinde, wo wir uns fragen, wie können wir Menschen einladen zum Glauben? Wie können wir Menschen helfen, dass sie diesen Schritt zu Jesus tun können, dass sie das Evangelium erkennen? Wie können wir als Gemeinde das Netz auswerfen, damit Menschen Jesus finden? Michael Green hat einmal gesagt, jede Gemeinde braucht eine Entbindungsstation. Jede Gemeinde braucht so einen Ort, so eine Gelegenheit, wo das möglich ist, wo Menschen so in die Gegenwart von Jesus hineingeführt werden, dass neues Leben geboren wird, dass Menschen diesen Schritt zum Glauben und zu Jesus tun können. Ich denke manchmal, vielleicht ist der Alpha-Kurs für uns hier in der Gemeinde eine solche Entbindungsstation. Jede Gemeinde braucht so einen Ort, braucht so eine evangelistische Möglichkeit, das Netz nicht nur auszuwerfen, sondern es auch einzuholen. Aber Gottes Vision, die hier erkennbar wird, ist noch viel größer. Denn wir lesen hier in Vers 6, im zweiten Teil, da warfen sie das Netz aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Und in Vers 11 lesen wir, Simon Petrus stieg in das Boot und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. 153 Fische. Warum gerade 153? Seit 2000 Jahren machen Bibelausleger sich Gedanken über diese Frage. Und es gibt verschiedene Auslegungen zu diesen 153. Aber eine gefällt mir doch ganz besonders. Es ist die Auslegung, die schon der Kirchenvater Hieronymus im 4. Jahrhundert gegeben hat. Er beruft sich auf griechische Zoologen seiner Zeit, die 153 verschiedene Fischarten zählten. Und demnach würde die Zahl 153 die Zahl der Fülle bedeuten. Also aus allen Arten, aus allen Völkern, aus allen Kulturen, aus allen Rassen und Nationen. Und das deckt sich ja genau mit dem, was die Bibel uns an vielen Stellen sagt. Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen sollen einmal vor dem Thron Gottes stehen und Jesus anbeten als das Lamm Gottes. Das ist eine wunderbare Vision, die wir an mehreren Stellen in der Bibel finden, vor allem auch im Buch der Offenbarung. Menschen aus allen Völkern, denn Gott liebt diese Welt. Er liebt nicht nur Israel und er liebt nicht nur das christliche Abendland, sondern alle Völker und alle Volksgruppen, Menschen aller Religionen, sie alle sollen zu ihm kommen und erkennen, dass er der Herr ist. Wir denken dabei natürlich auch an die Menschen aus so vielen Völkern und Volksgruppen und Kulturen, die jetzt in diesen Tagen und Wochen hier nach Deutschland kommen. Was brauchen diese Menschen? Natürlich brauchen sie materielle Hilfe. Und es ist toll, dass wir eine solche Willkommenskultur in unserem Land haben. Doch diese Menschen brauchen nicht nur materielle Hilfe. Sie brauchen nicht nur Essen, Kleidung, Wohnung, Arbeit, Klärung ihrer Asylanträge und vieles mehr. Was sie brauchen, ist auch geistliche Hilfe. Ist auch Hilfe für den inneren Menschen, um es einmal so zu formulieren. Sie brauchen die Begegnung mit Christen. Denn das ist etwas, was nur Christen ihnen geben können, nur Menschen, die selber Jesus erfahren haben. Diese Menschen kommen in ein vermeintlich christliches Land. Doch was werden sie kennenlernen, wenn sie in ein vermeintlich christliches Land kommen? Werden sie Reste von Christentum erleben oder werden sie auch Christen erleben, die ihnen etwas von ihrem Glauben weitersagen? Ich war vor 2 oder 3 Wochen in Heidelberg, in der Freien Evangelischen Gemeinde, zum Predigtdienst. Und ich fand es sehr schön, ein Mann aus der Gemeinde ist ein Künstler und hat diese Karte gestaltet. Eigentlich hatte er die auch als Plastik vorne an der Stirnwand des Gemeindehauses angebracht, aber ich hoffe, man kann das auch so einigermaßen erkennen. Das Wort Zuflucht, und man sieht die Pfeile aus verschiedenen Farben, die die verschiedenen Völker und Sprachen und Kulturen symbolisieren. Auch Schwarz und Rot und Gold sind dabei, macht deutlich, viele kommen hier nach Deutschland. Und die Pfeile zeigen auf einen Buchstaben hin, und dieser Buchstabe wird zum Kreuz. Das T im Zufluchtsort wird zum Kreuz. Und das war seine Vision, das war sein Wunsch, dass diese Menschen hier Christus finden. Dass sie hier Menschen begegnen, die ihnen ihren Glauben an Jesus Christus bezeugen und überzeugend vorleben. Es gibt tatsächlich ernsthafte Stimmen in unserem Land, aus Kirchen und ich weiß nicht, vielleicht auch aus Politik, die sagen, man sollte auf Mission verzichten. Um des religiösen Friedens willen sollte man auf Religion verzichten. Aber ich sage, wir können doch nicht den Auftrag Jesu schlicht und einfach beiseite legen, weil er uns in dieser Situation vielleicht politisch nicht angenehm erscheint. Natürlich sollen wir das in liebevoller Weise, in taktvoller Weise tun, ohne Konflikte zu provozieren. Aber wir können doch nicht die wichtigste Botschaft verschweigen, die Gott uns anvertraut hat. Die Botschaft, dass Jesus der Herr ist und dass er Menschen wahres Leben geben kann. Denn was nützt all das materielle Leben, was Menschen hier finden, wenn sie das wahre Leben nicht kennenlernen, weil wir es ihnen vielleicht nicht gesagt haben? Diese Menschen brauchen die beste Nachricht aller Zeiten. Sie brauchen Gott und sie brauchen Jesus. Und viele von diesen Menschen glauben ja auch bereits an Jesus und können Teil von Gottes Mission werden, dass wir mit ihnen gemeinsam anderen die gute Nachricht weitergeben. Evangelisation und Weltmission, beides gehört zusammen. Wir sollen die falschen Alternativen vermeiden, die jetzt auch manchmal laut werden. Jetzt müssen wir ganz hier in Deutschland und plötzlich ist die Welt ausgeblendet. Nein, der Auftrag von Jesus ist nicht zurückgenommen, geht hin in alle Welt. Und wir sollen weiter den Menschen in aller Welt Jesus bezeugen, damit nicht noch mehr Menschen hierher kommen müssen, weil sie keine Lebensperspektive haben. Wir helfen in Ländern wie Kosovo und Mali und anderen, damit Menschen dort Perspektiven bekommen für ihr Leben. Aber auch hier vor der Haustür ist Weltmission angekommen und sollen wir Christus bezeugen. Wie können wir diesen Auftrag leben? Was bedeutet es für uns hier in Dillenburg? Werft das Netz zur Rechten aus. Das Netz auswerfen. Und noch ein 4. und letzter Punkt. Neues Feuer erleben. In Vers 9 heißt es, als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Als die Jünger wieder ans Ufer kommen, hat Jesus ein Feuer angezündet. 2-mal erwähnt Johannes in seinem Evangelium ein Kohlenfeuer. Das erste Mal erzählt er von einem Kohlenfeuer im Hof des Hohen Priesters. Als Jesus dort als Gefangener vorgeführt wurde, standen draußen die Wachen um ein Kohlenfeuer herum. Und einer von denen, die da standen, war Petrus. Und wir wissen, was geschah. Wie Petrus seinen Herrn dreimal verleugnete. Ich schwöre, dass ich ihn nicht kenne, sagte Petrus. Und als er erkannt hatte, was passiert war, war er verzweifelt. Er weinte und lief hinaus. Er erkannte, was er getan hatte, dass er seinen Herrn verleugnet hatte. An diesem Morgen, dort am See, brannte wieder ein Kohlenfeuer. Jesus hat das Feuer wieder entzündet. Bei Petrus war das Feuer erloschen und bei anderen Jüngern auch. Doch Jesus zündet das Feuer wieder an. Wir können das Feuer nicht selbst entzünden, so wenig wie wir uns an eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können. Aber er ist schon da und das Feuer ist schon da. Jesus hat es entzündet. Wir müssen nur noch dazukommen und neu von diesem Feuer angesteckt werden. Jesus sagt, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Und dann sitzen sie zusammen am Kohlefeuer und sie frühstücken miteinander. Und in ihren Herzen beginnt wieder ein Feuer zu brennen. Davon leben wir, dass Jesus in unseren Alltag hineinkommt. Dass er immer wieder neu das Feuer entzündet, das Feuer des Glaubens, das Feuer der Hoffnung, das Feuer der Liebe, das Feuer auch der Hingabe zum Dienen, zum Bezeugen, zum Weitersagen. Und davon lebt Gemeinde, dass das Feuer immer wieder neu angezündet wird. Auch unter uns brauchen wir das, dass immer wieder neu Jesus durch den Heiligen Geist ein Feuer unter uns entzündet. Nicht, was wir tun, was wir von uns aus tun und tun können, ist dabei das Entscheidende, sondern was Jesus schon getan hat. Er zündet sein Feuer in uns an, damit unser Alltag von ihm erleuchtet wird. Mit Jesus in den Alltag. Das war das Thema und hier sehen wir diese vier Punkte, von denen wir gehört haben. Erstens, Jesus in den Alltag hineinlassen. Zweitens, Jesus mitten im Alltag erkennen. Drittens, das Netz auswerfen. Und viertens, neues Feuer erleben. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich für dich, das wünsche ich für uns als Gemeinde, dass sein Feuer immer wieder neu hell anfängt zu brennen unter uns. Gott segne uns. Wir beten, bleiben sitzen dabei. Herr, wir beten, zünde dein Feuer wieder in uns an. Sei du im Alltag der Herr, der mit uns geht und dem wir vertrauen. Vergib, wo wir dich manchmal aus den Augen verloren haben. Sei es aufgrund von Schwierigkeiten und Dingen, die uns Probleme bereiten. Sei es, weil wir einfach lau geworden sind und nachlässig geworden sind. Danke, Herr, dass du uns nachgehst. Danke, dass du uns begegnest mitten in unserem Alltag. Ich bitte dich für die unter uns, die sich nach dir sehnen, die gerade jetzt deine Hilfe, deine Nähe besonders brauchen. Und ich bitte dich, hilf uns auch als Einzelnen und als Gemeinden, uns den Aufgaben zu stellen, die du uns vor die Füße legst mit den vielen Menschen, die zu uns kommen. Dass wir ihnen geben, was sie nötig haben, dass wir sie willkommen heißen. Dass wir nicht Hass und Feindschaft unter uns zulassen, sondern dass wir Raum geben für deinen Geist und für deine Liebe. Dass wir ihnen aber auch das Wichtigste geben, was wir selber empfangen haben. Dich, unseren Herrn und Heiland, dass sie dich kennenlernen, noch viele von ihnen dich kennenlernen. Herr, so geh mit uns auch in dieser Woche, geh mit uns auch in unseren Alltag, was immer vor uns liegt. Danke, dass du uns kennst. Und danke, dass du uns liebst. Wir befehlen uns dir an. Amen.